Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Ballner, den ich auch wieder ganz herzlich begrüßen darf. Ich bin immer froh, Pater Karl, dass du da bist, weil sonst würde ich hier alleine hocken. Pater Karl, ich beginne gleich mal mit einer Zuschrift. Grüß Gott, das geht ja schon mal ganz gut los. Ich schaue mir die Stunde der Seelsorge erst seit kurzem regelmäßig an. Es gefällt mir sehr gut und ich bin dankbar für diese Sendung, in der viele Themen zur Sprache kommen und man Antworten bekommen kann auf Fragen, die einen beschäftigen. Nachdem ich seit 50 Jahren in allen möglichen Bereichen der Kirche tätig war und bin, davon die letzten 8 Jahre als Mesmerin, Gott und den Menschen dienen durfte, können Sie sich vorstellen, dass ich einiges erlebt habe. Ich bin dem lieben Gott dankbar, dass er mich als Werkzeug benutzt und solange er mich brauchen kann, mache ich weiter. Das ist doch eine schöne Zuschrift. Jetzt bin ich auf meine Frage, Pater Karl, jetzt bin ich auf meine Frage nicht zu sprechen gekommen, die mit der Heiligen Messe zu tun haben. Aber ich denke, die eine oder andere wird bei den nächsten Sendungen beantwortet werden. Gelobt sei Jesus Christus mit freundlichen Grüßen. Ich möchte der Dame Danke sagen, dass sich so zur Verfügung stellt, dass sie Mesnerin ist. Die Mesner sind so wichtige Leute in der Kirche und machen so einen tollen Dienst und kommen auch in der Stunde der Seelsorge viel zu wenig zur Sprache. Also vielen Dank Ihnen. Allen
Mesnern. Meine private Einschätzung ist, dass mehr Mesnerinnen im Himmel sind als Priester. Ja, aber es ist wirklich ein Dienst, der wirklich, also eben, man erlebt vieles, man erlebt den Priester, die Ministranten und so weiter auch sehr, sehr hautnah. Und das ist ein sehr stiller und unbeachteter Dienst. Da braucht es eine Unaufgeregtheit dazu, aber auch eine Fachkompetenz. Da braucht es eine Duldsamkeit dazu. Da braucht es eben auch die Bereitschaft, dann immer da zu sein, ja, wenn ein Gottesdienst ist und so. Und das ist wirklich großartig. Von den Haushälterinnen, Pfarrhaushälterinnen, die es früher gegeben hat, hat man gesagt, ne, also das sind die sind weit heiliger als die Priester, weil der Priester muss nur die Gemeinde aushalten und die Haushalthälterin muss die Gemeinde und den Priester aushalten. Also es ist einfach wirklich so, dass die eben dicht auch am Pfarrer dran sind und wenn man weiß, also unter Stress und so weiter, also wir sind nicht immer so, ja, so heilig und so angenehm, wie man es erwarten würde und wie wir sein sollten, ja. Also deshalb, ich schließe mich deinem Dank an, danke allen Mesnerinnen und Mesnern gibt's auch, also für mich ist es immer auch, wenn ich in der Sakristei komme, wenn ich über Messe habe, dann schaue ich immer, also wo ist die Mesnerin, wo ist der Mesner, ja, damit ich da wirklich auch denen zeige, also ich komme daher, es ist euer Reich, es ist euer Gebiet, ohne euch wird hier das nicht funktionieren und ich versuche immer wirklich sehr, sehr freundlich zu den Mesnerinnen und Mesnern zu sein, weil sie großartig sind.
In der Stunde Seelsorge sind wir durchaus unterschiedlicher Meinung, du hast gerade die Pfarrhausfrauen heilig gesprochen, Pater Karl, manche Pfarrhausfrau hat auch mich als Kaplan in Nöte gebracht und ich musste auch als Kaplan die eine oder andere Pfarrhaushälterin, Pfarrhausfrau aushalten. Das möchte ich einfach mal doch hier einfügen und hier mit anderen. Man merkt, dass du ein Ordensmann bist und hier da anders unterwegs warst. Sehr geehrte Herren, Pfarrer Dr. Rimmel, Professor Pater Dr. Walder, eine kleine Geschichte, eine Frau kommt mit ihrem kleinen Jungen in letzter Minute zum Gottesdienst und findet gerade noch Platz in der ersten Bank. Schon kommt auch der Pfarrer und lächelt ihnen zu beim Vorbeigehen. Da sagt der Junge, wir haben kein Buch mehr bekommen. Oh, sagt der Pfarrer und dann zum Mesmer, er soll doch noch 2 Bücher beschaffen. Dieser bringt auch gleich 2 darauf und der Pfarrer gibt sie dem Jungen und sagt, so, nun kannst du auch mitbeten und mitsingen. Der Bub, danke, lieber Gott, mit herzlichem Dank für Ihre Arbeit, grüße ich Sie. Pfarrer Karl, diese Anekdote ist eine schöne Überleitung von Mesner, war ja auch Mesmer mit dabei, zum Thema. Im Gottesdienst geht es halt darum, dass wir Menschen uns, wir Gläubige uns versammeln zum Gebet und es geht um Begegnung mit Gott.
Genau. Also es ist wirklich so, dass mir das auch immer passiert ist in Sulz. Da hatte eine Mutter, die in die Kirche gekommen ist, dem Kind vorher gesagt, hier wohnt der liebe Gott. Ja? Und ich bin da gerade im Altarraum herumgelaufen, ja, eben mit meinem schwarz-weißen Ordensgewand. Schaut mir eh sehr originell aus. Dann ist der Bub, der war so 3-4 Jahre, ist da vor mir gestanden, hat mich gehört, bist du der liebe Gott? Ja? Also das war, da errötest du da. Aber es geht wirklich darum, dass wir dazu da sind, also die Kirche, der Gottesdienst, der auch das Haus und so weiter, das gepflegt werden muss, ist der Ort, wo Begegnung jetzt eben stattfinden soll zwischen Gott und Mensch. Ja, vor kurzem hat der Alterzbischof von Bamberg hat auf TikTok oder Instagram gepostet, nicht, also so einen lustigen Spruch, wenn Sie in die Kirche gehen, dann haben Sie die Chance, mit Gott zu kommunizieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass er sie am Handy anruft. Ja. Deshalb schalten Sie bitte Ihr Handy aus. Ne? Also ist doch nett, ja, aber es ist tatsächlich so, in der Kirche sind wir, um mit Gott zu kommunizieren. Und in einer katholischen Kirche ist das Allerheiligste gegenwärtig, also Jesus selbst. Es ist ein Kirchturm, der zeigt, hier werden wir mit und von unten nach oben, von oben nach unten eben mit dem transzendenten Gott verbunden.
Pater Karl, wenn jüdische Männer beten, dann tragen sie traditionell die Kippa, das ist so diese jüdische Kopfbedeckung für Männer, im Talmud. Der Talmud, das ist so eine Sammlung über Jahrhunderte zusammengestellt von Diskussionen von gelehrten jüdischen Rabbis. Und da heißt es, bedecke dein Haupt, sodass der Segen Gottes auf dir ruht. Daher kommt es. Bei uns Christen ist es so, dass die Männer, so kenne ich das, in Abgrenzung eben zu dieser jüdischen Kopfbedeckung keine Kopfbedeckung tragen. Und wir haben jetzt eine Zuschrift, wo es um Frauen geht. Lieber Pater Karl, lieber Pfarrer Rimmel, ich bin gewohnt, einen Hut auf dem Kopf zu tragen. Erst dann gehe ich aus dem Haus. Denn wie früher ist bei mir der Hut das Tüpfchen auf dem I. Auch oder gerade, wenn ich Gott loben will in der Kirche. Früher musste man Hut tragen, also das schreibt eine Frau uns. Jetzt darf man oder sollte man nicht, meine Mama trug immer Hut. Ich eben auch. Einmal durfte ich die Lesung als Lektorin halten. Eine Frau sagte dann, ob ich denn nicht wisse, dass bei ihnen zu Hause sogar kleine Buben wüssten, dass man keinen Hut tragen dürfte. Ich versuchte zu erklären, dass Frauen das dürfen. Punkt, Punkt, Punkt. Pater Karl, dürfen also Damen in der Kirche Hüte tragen oder nicht?
Aber selbstverständlich, ja. Also das ist, Entschuldigung, da habe ich auch einiges erlebt mit der Mittagsmesse, dass dann Leute schreiben, weil eine Mitarbeiterin also kurze Ärmeln hat, ja, wie unzüchtig das sei. Bitte, bitte hört's mit dem auf, ja. Also Es geht um die Ehrfurcht, die soll sich durch Formen ausdrücken, aber das sind so kulturelle Sachen, ja. Wenn du in Afrika schaust, also die Leute sind in der Kirche, sie feiern mit Begeisterung, da ist ein anderes Körpergefühl, eine andere Körperlichkeit da. Wenn man die Bilder von der Mission in Papua-Neuguinea anschaut, also wo die dann eben in ihrem Gewand, ja, also das ist ziemlich weniger, dann eben dort die Messe mitfeiern. Also das sind so kulturelle Sachen, also die sollte man nicht überbewerten. Was wir schon tun sollten, das wäre, dass wir ein bisschen auf die, also was heißt ein bisschen? Ich war eben gerade ja in der Türkei mit einer Pilgergruppe an den alten christlichen Orten der Apokalypse oder der Konzilien waren wir. Und wenn du dort in die Moscheen gehst, viele Kirchen sind ja jetzt Moscheen, auch das Höhlenkloster, die Hagia Sophia, eine Katastrophe. Also das nur so nebenbei, aber auf jeden Fall, also dort wirst du vom Ordnungsdienst eben angehalten, also dich genauso zu verhalten, also du musst die Schuhe ausziehen, du musst still sein und so weiter. Und es ist dann auch eine Stimmung, die in gewisser Weise diese Transzendenz eben auch mehr öffnet. Und in unseren Kirchen ist das Verhalten oft wirklich grauenhaft und nicht einmal in einem Museum wird so Halligalli zugehen wie in unseren Kirchen. Also wir sollten auch einfordern, also die Kopfbedeckung ist kein Thema, ja, so, aber Kniebeuge sollten wir einfordern einfach auch. Entschuldigung, wenn ich mir die Schuhe ausziehen muss, ja, und in einer Synagoge die Kippa aufsetzen muss, unser Eintrittspreis in eine katholische Kirche ist die Kniebeuge, ja, und Das ist einfach, weil hier wirklich Gott gegenwärtig ist. Bei den anderen ist ja nur ein Raum, ja, wo du irgendwie dich selbst verbinden musst. Bei uns ist der menschgewordene Gott im Sakrament gegenwärtig. Die Kirche ist ein großer Tabernakel eigentlich für Jesus. Also das sind schon Anliegen, die ich habe. Aber bitte tut euch da von solchen Kleider- und Modevorstellungen und so weiter, was man darf und ob der Hut passt oder nicht. Und ob da, also da, das ist antiquiert, ja. Wenn die Ehrfurcht da ist, eben, dann geht auch ein schöner Hut. Also warum denn nicht bei einer Frau? Macht sie schöner und deshalb auch, wir brauchen schöne Menschen. Gott will Schönheit, er hat uns schön geschaffen und das dürfen wir jetzt auch mit einbeziehen in den Gottesdienst.
Also nochmal, Frauen dürfen im Gottesdienst Hüte tragen. Als ich klein war, kann ich mich erinnern, dass das ältere Damen viel öfters gemacht haben wie heute. Heute sehe ich das hauptsächlich bei Hochzeiten, dass entweder so ganz kleine Teile da im Haar gesteckt oder solche ganz große, schicke Hüte oder kleine sind auch schick, also alles gut. Pater Karl, die Frage, wie verhalte ich mich in der Kirche? Es gibt eigentlich nicht wirklich so Vorschriften, aber früher gab es halt doch das Sonntagsgewand und man ist festlich gegangen am Sonntag. Heute, wenn die Leute in die Kirche gehen, tragen sie halt bequeme Alltagskleidung. Aber ich glaube schon, dass jeder gutes Gespür hat, dass die Kleidung nicht zu freizügig ist.
Also ich bin absolut fürs Sonntagskleid, ja, weil Kleider machen Leute. Und wenn mir etwas wert ist, dann ziehe ich mich auch entsprechend an. Es ist selbstverständlich, dass du in ein Konzert, dass du ins Theater eben dich gut anziehst. Das machen sogar Jugendliche. Die haben natürlich oft andere Vorstellungen von Gewand. Also da ist es nicht der Frack oder der Anzug oder so, sondern die haben irgendwas anderes, Teures und was für sie in ihrer Kultur, jetzt eben in der Jugendkultur wertvoll. Aber wir müssen einfach auch die Wertschätzung gegenüber der Eucharistie durch unsere Kleidung ausdrücken. Also es kann doch nicht sein, dass man im Jogginganzug da jetzt eben kommt. Aber auf der anderen Seite natürlich muss man immer sagen, als Priester, besser du kommst im Jogginganzug, als du kommst gar nicht. Ja, also das ist immer ganz klar. Ja, also deshalb darf eine Kleidungsvorschrift nicht dazu führen, Leute vom Gottesdienst abzuhalten. Aber ich meine, wir brauchen wirklich diese Festlichkeit. Und das beginnt auch bei uns Priestern. Also ich finde es nicht gut, dass Priester dann das Messgewand weglassen und nur mit Stola feiern. Ja, das geht zwar auch, ja, aber es ist einfach nicht, also ich würde das nicht machen. Ich habe bei Missio hier sogar für die Konzelebranten einfache Konzelebrationsgewänder und wie feierlich schaut das aus, wenn dann noch 2, 3 Priester oder Bischöfe mit am Altar sind. Für die Bischöfe, weil die das oft vergessen, habe ich auch in Rom diese Kopfbedeckung gekauft, ja, damit die Leute sehen. Sag ich mir, Bischof, haben Sie das mit? Oh, nein, nein. Zack, setze ich ihm das auf, der freut sich dann immer. Wir haben sogar für Kardinäle, die auch öfters kommen, also manchmal kommen, haben wir auch so rote da, weil eben Kleider machen Leute. Ich darf Ihnen noch eine Anekdote kurz erzählen, wegen dem Hut. Das ist wirklich, das ist mir so eingeprägt. Ich hatte einen Mitbruder, der hat eine liebe Mutter gehabt und die hat gerne Hüte getragen, ja. Und dann war damals noch die Queen Mom, also die Mutter von der Königin Elisabeth, die war noch am Leben und die war sehr berühmt eben für ihre Hüte, ne? Und ich wollte dann der Mutter von diesem Mitbruder bei Veranstaltung, die hat so einen coolen Hut getragen, so einen englischen Hut, und da wollte ich dann ein Kompliment machen und da habe ich gelernt, dass ich also das nicht wirklich kann, ja, dass mich der liebe Gott mit missverständlichem Charme ausgerüstet hat. Und dann habe ich zu dem gesagt, wow, Sie schauen ja aus wie die Queen Mom. Und ich habe das in Bezug auf den Hut gemeint und sie hat es aber auf ihr Alter bezogen und war dann ziemlich beleidigt darüber. Also deshalb werde ich keine Komplimente über Hüte mehr machen.
Pater Karl, weil es immer mehr Menschen gibt, die kirchlich unmusikalisch sind, die nicht wissen, wie man sich in der Kirche verhält, hat das Netzwerk Etikette Trainer International, das ist so ein Zusammenschluss von deutschen Stilberatern, vor über 10 Jahren schon, 10 Gebote des Anstandes bei Kirchenbesuchen formuliert, in Anlehnung natürlich an die 10 Gebote des Alten Testaments. Pater Karl, kommt jetzt gleich der Werbeblock oder darf ich das kurz vortragen?
Ja, es kommt, aber ich sage dann einen Werbeblock nachher. Ja.
Okay,
du redest, ja.
Und ich trage mal die ersten 5 Regeln vor, die die sich ausgedacht haben, wie man sich in der Kirche verhalten soll. Du darfst in kurzen Hosen und Röcken eintreten, aber mehr als Unterschenkel und Knie sollten vom Bein nicht zu sehen sein. Zweitens, du darfst eine Kopfbedeckung tragen, wenn du eine Frau bist. Männer sollten jedoch ihre Häupter entblößen. Drittens, du darfst nicht rauchen, trinken oder essen. Einzige Ausnahme, Mütter, die ihre Kinder stillen. Viertens, du darfst während des Gottesdienstes der Messe nicht klatschen, auch wenn dir die Orgelmusik gefällt. Fünftens, du darfst dem Altar nur beim Verlassen der Kirche den Rücken zuwenden. Betrete deshalb auch das Kirchengestühl mit dem Blick zum Altar. Das sind mal die ersten fünf. Was kommt dir da in den Sinn, wenn du das hörst?
Na, also, weil du vom Werbeblock gesprochen hast, Entschuldigung, weil ich habe wirklich dieses Buch geschrieben, habe mir viel überlegt, viel im Internet recherchiert. Ich habe hier auch 12 Regeln, Etikettregeln, ich nenne es auch Messeetikette, eben zum Verhalten in der Kirche. Da kommt dann auch Smartphone vor, komme früher, habe Zeit, iss nichts, kleide dich würdig, schalte das Handy aus, das Smartphone darf dich nicht ablenken. Aber du kannst es natürlich verwenden, um dort Bibel zu lesen oder Stundenbuch zu beten, wie ich es mache. Mach die Kniebeuge, feiere mit und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass das, was du da vorgelesen hast, ist mir ein bisschen übertrieben und so detailliert, weil man die Rocklänge dann eben angibt. Okay, aber es geht wirklich darum, dass wir die Äußerlichkeiten als Hilfe jetzt auch nehmen, nicht als gesetzliche Einschränkung, sondern als Hilfe, weil Kleider, Kleidung, äußere Vorbereitung und so weiter einfach mithelfen, dass die Seele sich öffnen kann, für Gott in diese Verbindung, in diese Kommunikation zu gehen. Ich finde das gut, ja, und man sollte viel mehr darüber predigen, auch wie man sich verhält, Weihwasser, wie man das Kreuzzeichen macht, wann man die Kniebeuge macht, wann man in der Bank sitzt, wie man sich gegenüber den Nachbarn verhalten soll, wann die einem anreden oder so. Also ich finde das gut, man sollte mehr darüber predigen. Wir brauchen eine Etikette für das Heiligste, das es gibt, und das ist die Heilige Messe.
Ich finde es interessant, diese 10 Regeln, weil die von Stilberatern zusammengestellt sind, die für Leute das zusammengestellt haben, die nicht wissen, wie man sich in der Kirche verhält, wie so ein Knicke, wie verhalte ich mich in der Kirche. Ich trage mal die anderen 5 nochmal vor. Du darfst in der Kirche fotografieren und filmen, wenn es nicht ausdrücklich verboten ist, auf keinen Fall jedoch während des Gottesdienstes. Du darfst die Kirche auch während des Gottesdienstes betreten, musst dich dabei aber ruhig verhalten und möglichst einen der hinteren Plätze einnehmen. Du darfst Kinder jeden Alters in die Kirche mitnehmen, solltest sie aber dazu anhalten, sich ruhig zu benehmen und möglichst leise zu sprechen. 9. Du darfst deinen Hund mit in die Kirche nehmen, wenn du vorher um Erlaubnis gefragt hast. Und 10. Du darfst die Gläubigen beim Gebet nicht stören, es ihnen gleich tun und andächtig die Hände falten, musst du aber nicht. Nochmal, Regeln von Stilberatern zusammengestellt, die habe ich so gefunden in die Welt, diese 10 Gebote sollen Sie in Kirchen beachten, von Bettina Seibt.
Ja, also finde ich nett, ja, also ich bin aber eher für die Regeln, die katholische Priester oder zusammenstellen, weil zum Beispiel da kommen die Smartphones nicht vor, die halt ein großes Thema sind, weil jeder Priester weiß, dass es doch störend ist, wenn während der Predigt oder gar bei der Wandlung oder so dann irgendein abgeht und so weiter. Also da gibt's ganz andere Sachen jetzt eben auch noch, ja. Also Entschuldigung, wenn ich das sage, meine 12 Regeln da in meinem Buch Jesus im Fernsehen, die sind vielleicht etwas geistlicher, damit man dann nicht wieder auf so, also Stil ist gut, ja, aber also es gibt andere Dinge, die, glaube ich, hier ein bisschen, also jetzt vom Vorlesen, ich will das jetzt nicht, grundsätzlich finde ich es gut, dass man sowas macht, aber vielleicht sollte man mal Thomas über KTV so ein Buch machen, Kirchenbesuch, ja, Äußerlichkeiten führen zu Innerlichkeiten oder Äußerlichkeiten beeinflussen Innerlichkeiten, weil das einfach nicht da ist und ich wirklich darunter leide, während die anderen Religionen massiv darauf Wert legen, wie man sich in ihren Gotteshäusern zu verhalten hat. Also gibt's bei uns einfach nichts, wenn du den Stephansdom gehst, bei uns hier 300 Meter entfernt. Also vieles furchtbar, ja. Also wie das einfach läuft, wenn du ins Naturhistorische Museum oder in die Albertina gehst, hast du ehrfürchtige Stille vor Gemälden, oft grauslichen Gemälden noch dazu. Ja. Und dann hast du da den Heiland in der Kirche, der Raum ist geschaffen vor 800 Jahren, ja. Also um den Himmel auf Erden zu ziehen. Und die Leute tun so, als wären sie im Prater und bei irgendeiner Lustbarkeit. Das geht doch nicht. Ja. Also ich bin für solche Regeln, aber also die Akzentuierung von Stil ja auf eher diese Sachen, die dann größere Innerlichkeit und so ermöglichen. Also die, darf ich noch einmal eine Werbeeinschaltung machen? Ja, das haben Gerne. Wir im Missio Shop. Ja, bitte. Ja, also ihr findet da eigentlich diese Themen alle drinnen. Ich habe mir wirklich was gedacht dabei und noch dazu massenhaft wunderbare Gebetserhörungen über die Mittagsmesse. Also Jesus im Fernsehen ist mit Recht ein Bestseller geworden.
Oft haben junge Eltern Mühe mit ihren Kindern in der Kirche. Die nächste Zuschrift bezeugt dies. Grüß Gott, liebes KTV-Team. Warum werden Kinder in der Kirche nicht mehr aktiv eingeschlossen? Da meine ich nicht nur sie zum Vater unser, um den Altar zu holen. Warum gibt es nicht mehr Kindergottesdienste, vor allem bezahlte Angestellte, nicht nur die Ehrenamtlichen? Denn die werden auch immer weniger. Bei uns müssen es die Mütter machen, die zwischen Kinderhüten, was koche ich heute, oder dem Job hin und her rennen. Wenn ich mit meinen Kindern am Sonntag anrücke, dann gibt es mir bis spätestens zu den Fürbitten den Rest. Diese absolute Stille, Dasitzen, Katastrophe. Von den anderen Messbesuchern wirst du da nur blöd und genervt angeschaut. Da sagen sie, wir seien nicht verpflichtet, mit kleinen Kindern zu kommen. Kirchenrecht verpflichtet, Kinder ab 7 Jahre eigentlich zur Heiligen Messe. Sorry, aber das ist systematisches Ausschließen aus der Messe. Die Kirche hat das total vermasselt. So wie man es sieht, so hat man es. Herzliche Grüße, Punkt, Punkt, Punkt.
Also im Groben kann ich mich dem anschließen. Ja, wie ich Pfarrer war, das war in den 90er Jahren, 8 Jahre lang, ich hatte jeden Tag am Montag um 17 Uhr Kindermesse. Und das war natürlich so, dass Familien dann oft erst am Montag in die Kirche gekommen sind. Aber es hat nie eine Friktion gegeben, also zwischen der normalen Gemeinde, die gewachsen war dann, und eben jetzt der Kindermesse. Da sind die Kinder gekommen, die war relativ kurz, 40 Minuten und so weiter. Da konnten die Kinder tanzen, waren zwischen Minimum war 20 und dann bis zu 35 Kinder in einem Dorf mit 1600 Einwohnern in Sulz im Wienerwald. Also das ist wirklich eine Pflicht der Kirche, dass wir etwas für die Kinder tun. Ja. Und das ist auch der Grund für unsere KTV-Kindermesse am Montag um 17 Uhr. Also wo man dann zumindest übers Fernsehen mitfeiern kann, weil es wirklich fast keine Kindermessen in den Gemeinden gibt. Oder dann gibt es das zweimal im Jahr und dann ist es irgendwas künstlich Aufgemotztes und so weiter und so fort. Also wo es dann fast nur mehr um Trara geht. Und die Kinder brauchen aber eine Gewöhnung an die normale Liturgie, aber in einem Zeitmaß, das für sie fassbar ist, mit einer Bildsprache und mit Liedern, die sie einfach motivieren. Und das ist die oberste Pflicht eigentlich, dass wir die wenigen Jugendlichen, die wenigen Kinder, die wir haben, gewinnen. Weil sonst hat keine Kirche keine Zukunft. Und ich kann das verstehen, dass man sich, wenn die Kinder da rumquengeln und so weiter, dass das nicht angenehm ist. Aber bitte, liebe Gläubige, also es ist doch wunderbar, dass diese Kinder überhaupt da sind. Ja? Und ich finde es furchtbar, viele christliche Paare, meine frühere Freunde und Jugendlichen, die sind ja alle verheiratet, haben Kinder und die sagen, es ist für sie ganz schrecklich, jetzt eben genauso wie diese Zuschrift, wann sie wohin kommen und dann nur eben von den Leuten schief angeschaut werden und so weiter und so fort. Also redet da bitte mit eurem Pfarrer, wie man Lösungen findet. Und wenn es einmal im Monat eine eigene Kindermesse gibt, dann ist das schon gut. Aber bitte auch, das hat mir nicht so gut gefallen, ja, dass wo dann geklagt wird, dass man selber alles machen muss, weil es wird nicht anders gehen. Liebe Laien, ihr müsst initiativ werden. Also wenn man nur wartet, bis von oben, ja, ob das jetzt Papst, Bischöfe oder Pfarrer ist, was kommt, oder diese Pfarrgremien, bitte macht selber initiativ. Ja, ihr müsst, wenn ihr gläubig seid, wirklich auch die schauen, ausloten, was können wir tun, damit wir Kindergottesdienste haben und unsere Kinder zu Jesus bringen. Lasset die Kinder zu mir kommen, sagt Jesus. Hindert sie nicht daran. Das ist ein göttlicher Auftrag.
Gerade sonntags gibt es ja in vielen Pfarreien so Angebote für Kindergottesdienste parallel zur Sonntagsmesse oder dass Kindergottesdienste, die größeren Kinder kommen dann ab der Gabenbereitung mit zum Pfarrgottesdienst und so weiter. Als Pfarrer, du hast es gerade gesagt, freut man sich natürlich, wenn Kinder in der Kirche sind und als Gemeinde hoffentlich auch. Und mit einem gewissen Lautstärkepegel wird man klarkommen müssen, auch als Pfarrer bei der Predigt. Wenn es allerdings dann ganz laut wird, sodass niemand mehr was versteht, der Pfarrer kann ja dann nicht mehr reagieren, dann sind schon auch die Eltern mit ihren Kindern eingeladen, hier die Situation so zu managen, dass der Gottesdienst wieder gehört werden kann.
Ja, also das ist absolut richtig. Ich war Pfarrer. Am schlimmsten war es für mich bei Hochzeiten. Ich hatte in meiner Pfarre 15 Hochzeiten pro Jahr auf 6 Sterbefälle und 52 Taufen, weil wir eine schöne Barockkirche hatten da in Sulz im Wienerwald. Und das war schon atemberaubend. Da waren halt die meisten kirchlich exkulturiert und so weiter und so fort. Und ich kann mich an eine Hochzeit erinnern. Also da vor mir war das Brautpaar, ich habe gepredigt in der Mitte vor dem Brautpaar, dahinter lag der Kirchengang, also der Mittelgang, und im Mittelgang haben 2 Kinder sich geprügelt, haben herumgerauft und so weiter und so fort, und die ganze Kirche hat auf die Kinder geschaut, ja, und da mit so, also das war wirklich furchtbar, und du kannst als Priester nichts sagen, ja, du kannst nichts sagen, weil dann bist du da ganz böse, wenn du also die Kinder ermahnst oder bittest, dass man mit den Kindern rausgeht. Also da braucht's wirklich natürlich auch eine Sensibilität. Also es gibt keine Pflicht der Mutter, mit einem blärenden Kleinkind in der Kirche zu bleiben. Da helft ihr wirklich allen, wenn ihr da für die Phase der Beruhigung rausgeht und so weiter, weil es hat das Kind nichts davon, ihr habt nichts davon, die restliche Kirchengemeinde hat auch nichts davon. Ich bin so gestrickt, dass ich mich im Normalfall, also können Kinder tun, was sie wollen, also ich finde das nicht als Belastung, aber wenn man so das Gefühl hat, dass die Eltern gar keine Sensibilität haben, also dass die Kinder, meistens ist das eh nur temporär, jetzt eben den Gottesdienst nicht stören, dann ist das auch nicht richtig, ja? Weil es hat auch die Gemeinde ein Recht, jetzt eben Jesus zu feiern und hier mit ihm verbunden zu sein. Und also mir wurde ja berichtet, dass es im Stephansdom, dass jemand beobachtet hat, da sind so alternativ Linke, ja, mit ihren Kindern reingekommen, die ihre Kinder, man stelle sich das mal vor, die ihre Kinder dann gezwickt haben, damit die ja plären, damit der Gottesdienst gestört wird. Also das gibt's auch, ja. Das ist glaubwürdig mir berichtet worden. Und ich kann mir das schon vorstellen, weil eben hier der Teufel vor keinem Mittel zurückschreckt, um jetzt eben, wie soll ich sagen, uns von einer Verbindung mit Gott abzuhalten. Also da braucht's einfach das Maß und die Gläubigen auch, ja, die dann eben sehen, also meine Kinder, das ist jetzt wirklich störend, jetzt gehe ich mal raus mit ihnen, das ist durchaus auch sinnvoll. Also ich habe damals Blut und Wasser geschwitzt, weil ich musste für die predigen über die Liebe, über die Hingabe und ich wusste, dass mir niemand zuhört, weil Kinder ziehen psychologisch immer alle Aufmerksamkeit auf sich. Wenn ein Kind auf der Bühne ist, ist alles andere weg. Ja? Also die haben eben, der liebe Gott hat das eingerichtet, Kinder ziehen alle Aufmerksamkeit psychologisch auf sich und das muss man bitte auch berücksichtigen, damit Gottesdienst das Miteinander gelingt.
Pater Karl, noch eine Überlegung und dann auch mit der Bitte gleich um Gebet und den Segen.
Ja.
Wir müssen die Kinder mit einbeziehen. Ein Priester rief mal einem 12-jährigen Jungen nach der Predigt an den Ambo und fragte ihn, was er verstanden hätte und ob er Fragen habe und so weiter. Also ich weiß nicht, ob das der Stil ist, Pater Karl, vielleicht noch da ein Gedanke dazu.
Also da muss man sehr aufpassen, ja. Aber im Prinzip ist es richtig, wenn man so Predigten mit Kindern als Gespräch, als Dialog macht. Aber da braucht es natürlich auch ein pädagogisches Geschick. Also das ist ziemlich blöd, wenn man als Priester von einem 12-Jährigen eine Rezension der Predigt erbittet. Das kann auch ganz schief gehen. Ja. Was ist, wenn der sagt, ich habe gar nichts verstanden? Also es braucht ein pädagogisches Geschick. Man muss auch sagen, das hat nicht jeder Pfarrer automatisch. Ja. Also drum sollte man auch dran denken, Kindergottesdienste überregional. Und bitte nur nicht zu kompliziert, nur nicht so viel herumgehopse und tralala. Es soll immer die Struktur der Liturgie voll erhalten bleiben. Ich bin auch gegen diese Kinderhochgebete und so weiter. Die sollen sich doch an das Normale gewöhnen. In Afrika wird auch nicht so ein Tamtam extra für die Kinder gemacht und die Kirche ist voll mit Kindern. Also das ist mir zu, ja, also da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht eine parallel liturgische Welt schafft, sodass auch die Kinder dann irgendwie den Eindruck haben, also Messe ist nur ein Kindertheater. Ja, das ist es nicht, das ist das Ernsteste, was wir haben. Muss auch so sein. Entschuldigung, dass ich so lange geredet habe, ich habe deinen Appell schon verstanden, jetzt zum Vaterunser zu kommen und lade euch alle ein, dass wir für eine gute Kinderpastoral beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Amen. Pater Karl, herzlichen Dank, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen, auf die Fürsprache Gottes und Mutter Maria, Frieden für die ganze Welt.